Wirtschaftsschnack, der Business-Podcast für den Kreis Steinfurt.
In dieser Folge vom Wirtschaftsschnack geht es um ein Thema, mit dem man sich in der Regel nicht so oft beschäftigt, vielleicht ein- oder zweimal im Leben, von dem man meistens wenig Ahnung hat und bei dem es aber um eine Menge Geld geht. Es geht um den Hausverkauf bzw. Kauf. Darüber habe ich mit Luke Gogrewe gesprochen, der sich Anfang des Jahres als Immobilienmakler unter dem Namen Gogrewe Immobilien in Emstetten selbstständig gemacht hat. Im Interview erklärt er anhand einiger Beispiele, wie das Immobiliengeschäft funktioniert und sich entwickelt hat, was es mit der Salamischeibentaktik auf sich hat und welche Häuser gerade besonders gefragt sind. Wir sprechen aber natürlich auch über seine Erfahrungen und seinen Ansatz beim Maklern. Ich bin Anja Wittenberg. Viel Spaß! Ja, moin und herzlich willkommen, Luke, bei uns im Wirtschaftsschnack.
Einen wunderschönen guten Morgen, Anja. Hallo.
Ja, bevor wir gleich ins Gespräch starten und anfangen hier zu schnacken, würde ich vorschlagen, dass wir uns mal kurz vorstellen, beziehungsweise dass du dich vielmehr kurz vorstellst. Klär unsere Hörerinnen und Hörer mal kurz auf. Wer bist du und was machst du überhaupt?
Ja, vielen Dank. Ich bin Luke Phil Gogrewe. Ich bin 26 Jahre jung, selbstständiger Immobilienmakler und gleichzeitig Inhaber meines eigenen Unternehmens Gogrewe Immobilien hier in Emstetten. Ich wohne jetzt aktuell wieder in Emstetten, habe vorher in Frankfurt und Hamburg gelebt. Da gehen wir sicherlich auch später nochmal drauf ein.
Genau.
Und ja, was kann ich noch sagen? Meine freie Zeit, die ich neben der Arbeit so habe, nutze ich für Sport, etwas Yoga, meinen eigenen Podcast tatsächlich, ja, und ansonsten für meine Freunde, meine Familie und meine Freundin.
Ja, du hast gerade schon verraten, du bist Immobilienmakler hier in Emstetten, hast dich ja Anfang des Jahres selbstständig gemacht. Genau. Nimm uns doch mal kurz mit auf die Reise bis hierhin. Du hast eben schon gesagt, du warst auch mal in Hamburg und in Frankfurt am Main. Ja. Aber wie ist das alles gekommen? Wie hast du dich selbstständig gemacht und wo ist heute dein Schwerpunkt?
Ja, also das ist eine längere Reise, kann man sagen, geprägt durch verschiedene Stationen und Standorte. Also ich habe erstmal ganz normal mein Abitur hier gemacht in der Region in St. Arnold auf dem Arnold-Janssen-Gymnasium. Danach eine Ausbildung gemacht zum Immobilienkaufmann, ganz klassisch 3 Jahre. Davon die ersten 1,5 Jahre in Münster, die zweiten 1,5 Jahre dieser Ausbildung dann in Frankfurt am Main. Das hat sich so ergeben. Das war eine, ich sag mal, ganz glückliche Fügung, dass das alles so passte. Das war sehr spontan. Innerhalb von einer Woche bin ich damals umgezogen, musste mich sehr schnell entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht.
Aber es ist auch eine spannende Stadt, oder?
Ja, das ist eine spannende Stadt, auf jeden Fall. Also nach diesen 1,5 Jahren folgten dann weitere, jetzt muss ich überlegen, 2,5. Also ich war insgesamt 4 Jahre in Frankfurt, habe dann eben nach der Ausbildung dort noch weiter gearbeitet als Immobilienmakler für 2 unterschiedliche Unternehmen. Also bin erst bei dem Unternehmen geblieben, wo ich die Ausbildung gemacht habe, habe dann nochmal gewechselt. Bin dann tatsächlich privat motiviert, einfach weil ich ehrlicherweise Bock drauf hatte und mein damaliger Chef mir in Aussicht gestellt hat, dass das funktioniert, bin ich dann gewechselt von Frankfurt nach Hamburg, weil ich immer gesagt habe, wenn ich die Chance mal kriege, würde ich ganz gerne mal eine Zeit in Hamburg leben. Das habe ich dann auch bis Ende letzten Jahres, das heißt, ich habe dann von 22 bis 24 oder bis Ende 23 vielmehr 2 Jahre dann in Hamburg gelebt, habe da auch in der Immobilienbranche gearbeitet, auch als Immobilienmakler tätig gewesen, allerdings auch mal einen kleinen Schlenker gemacht, mal die Seiten gewechselt sozusagen auf die Eigentümerseite. Das bedeutet, ich habe eine Zeit lang nicht als Makler gearbeitet, sondern vielmehr als jemand, der für ein Unternehmen, was Immobilien kauft, habe ich Immobilien akquiriert, eingekauft, angekauft, wie auch immer man das sagen möchte. Ja, und hatte aber in einer gewissen Phase relativ viel Zeit, dann auch mich mit mir selbst zu beschäftigen und mich damit zu beschäftigen, was möchte ich eigentlich machen, wo soll vielleicht meine berufliche Reise nochmal hingehen, was sind so meine Ziele, was sind meine Stärken. Und daraus hat sich dann ergeben, dass ich doch tatsächlich danach strebe, mich selbstständig zu machen. Habe das dann getan, hier in Emstetten, in meiner Heimatstadt. Und heute bin ich ganz klassischer Makler, Vermittler, je nachdem, wie man das nennen möchte, für Wohnimmobilien, sprich für Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Grundstücke, also das, was die meisten aus Mieten kaufen, wohnen, aus dem Fernsehen kennen. Das mache ich seit Januar 2024 hier in Emsdetten.
Mhm. Und was hat dich dazu bewogen, wieder zurück nach Emsdetten zu gehen?
Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ist Emsdetten meine Heimat, wird immer meine Heimat bleiben. Es war spannend in Frankfurt und Hamburg, wie du es eben schon gesagt hast, überhaupt gar keine Frage. Allerdings muss man ehrlicherweise auch sagen, dass sowohl Frankfurt als auch Hamburg und nicht nur die beiden, sondern auch alle anderen Großstädte in Deutschland natürlich absolute Haifischbecken sind.
Ja, da bist du wahrscheinlich nicht der einzige Immobilienmakler, ne?
Nee, nicht so ganz. Das ist schon ein sehr, sehr hart umkämpfter Markt, das kann man ganz klar so sagen. Und ich habe mal einen Chef gehabt, der hat mal so einen Satz gesagt, dass du als Makler am besten da arbeitest oder dort makelst, wo du zu Hause bist, wo du herkommst,
ja,
und wo du Netzwerk hast. So, das ist so der beste Platz für einen Immobilienmakler, was ja auch logisch ist. Ich denke, das erschließt sich klar, allen Hörerinnen und Hörern. So, und deswegen, ehrlicherweise, habe ich mich nicht lange fragen müssen, wo mache ich das, wo mache ich mich selbstständig. Frankfurt und Hamburg sicherlich beides cool, interessanter Markt, da ist viel los. Allerdings habe ich in beiden Städten leider nicht das Netzwerk, was ich eben hier habe. Ich hätte mir das auch ehrlicherweise in Hamburg vorstellen können, kann ich auch ganz offen sagen. Allerdings habe ich hier nicht nur meine Freunde und meine Familie, sondern hier habe ich eben auch besagtes Netzwerk. Ich kenne mich hier sehr gut aus, ich kenne die Leute. Und das war dann für mich einfach zu sagen, okay, das ist der richtige Platz für mich, um dieses Abenteuer, will ich es jetzt einfach mal nennen, zu starten.
Genau. Mhm. Ja. Okay, ja, dann lass uns gerne noch mal ein bisschen tiefer in dein Geschäft einsteigen. So für den Außenstehenden ist ja irgendwie der Immobilienmarkt immer wie so ein großes schwarzes Loch. Man hat keine Ahnung, wie sich das immer alles zusammensetzt, insbesondere bei der Preisfindung. Wir haben im letzten oder in den vergangenen Jahren sehr hohe Immobilienpreise erlebt. Jetzt aktuell sinken die Preise, aber auch nicht überall. Wie ist das zu erklären? Wahrscheinlich hängt ein Teil davon auch immer mit der Zinsentwicklung zusammen, aber das wird ja wahrscheinlich nicht der einzige Faktor sein, warum ein Haus auf einmal so viel mehr wert ist als vorher. Kannst du da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Absolut. Wie du richtig gesagt hast, wir kommen sicherlich gerade aus einer Zeit, wo die Immobilienpreise historisch hoch waren.
Ja.
Zinsen sind ein Faktor, Inflation ist sicherlich nochmal ein anderer Faktor. Das sind viele Faktoren, die zusammenhängen. Jetzt hast du es gerade auch schon angesprochen, seit geraumer Zeit hört man viel davon, die Preise fallen und die Immobilienpreise gehen zurück, die Blase ist geplatzt, wie auch immer. Ich glaube, das macht Sinn, dass man das Ganze mal in einem etwas breiteren Rahmen, in einem Gesamtkontext mal einordnet, um das zu verstehen. Also historisch betrachtet haben wir heute immer noch sicherlich ein hohes Preisniveau. Das muss man ganz klar sagen. Die Immobilienpreise haben sich zwischen 2007 und 2008, wenn man jetzt die Krise mal nimmt als so eine Art Zensurpunkt vielleicht, und 2022 haben sich die Preise je nach Region, aber im größten Teil mehr als verdoppelt. Also ein ganz rasanter Anstieg, eine völlig irre Entwicklung. Ich kann jetzt das Quartal oder den Monat nicht genau sagen, aber irgendwann seit 22 oder was oder 23 sind die Preise dann tatsächlich zurückgegangen. Das ist sicher so. Gibt ja dann immer viele Wirtschaftsweisen und Experten, die dann Zahlen in den Raum werfen. Mhm. Aber je nachdem, welche Quelle man nimmt, waren es, glaube ich, in 2023 ungefähr 8-9% Rückgang, über die wir da gesprochen haben. Jetzt in 24, habe ich jetzt kürzlich gehört, sollen es nur noch 1,5-2% Rückgang sein. Das heißt eigentlich ehrlicherweise eine Größenordnung, die überschaubar ist, weil gewisse Boulevardmedien schreiben dann ganz gerne mal von, um Himmels Willen, die Preise gehen in den Keller. Also wie gesagt, wir reden hier immer noch über aktuell 1-2% Rückgang in 24. In 25 wird ehrlicherweise schon wieder eine Steigerung der Preise erwartet. Auch nicht viel, auch vielleicht 2-3%. Aber die Aussichten sind da, je nachdem, wen man fragt, schon wieder positiv. wie gesagt, das Ganze sicherlich auch zu sehen im Zusammenhang mit dem Zinsumfeld. Wenn man jetzt das Zinsumfeld sich mal historisch anguckt für Immobilienkredite, sind wir auch da aktuell nicht besonders hoch. Also je nach Bonität, je nach Bank, je nach Situation reden wir vielleicht aktuell über 3-4% Zinsen, vielleicht ein bisschen weniger als 3%. Es hat aber auch Zeiten gegeben, wo wir über 10%, also wirklich, wo wir zweistellige Zinsen hatten bei den Immobilienfinanzierungen. Das heißt, auch da sind wir gerade in einer Zeit, da muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, ja, dass wir jetzt nicht mehr diese Superzinsen von 1% oder weniger haben, weil wir hatten tatsächlich in der Hochzeit der Preise einen Zins irgendwo zwischen 2,19 und 2,22 von 1% oder unter 1%, was natürlich irre wenig ist.
Ja.
Wenn dann natürlich die Alternative ist, dass man auf der Bank Strafzinsen für sein Geld zahlt, dann wird man natürlich fast schon zum Investieren gezwungen, will ich jetzt mal behaupten. Insofern wurde eben sehr, sehr viel gekauft in der Vergangenheit. Die Preise waren irre hoch. Jetzt haben die Zinsen eben wieder angezogen, aber meiner Meinung nach ist es gut und sinnvoll, dass Geld auch wieder Geld kostet, also dass die Banken auch wieder Geld dafür nehmen, wenn sie Geld rausgeben. Das ist sicherlich, oder in meinen Augen ist das eine gesunde Entwicklung. Die Preise sind meines Erachtens jetzt eher wieder realistischer geworden, beziehungsweise nachhaltiger erzielbar geworden, so sehe ich das. Wie gesagt, die Zinsentwicklung sicherlich auch im Kontext der Inflationsrate zu betrachten. Aktuell sind wir da jetzt relativ stabil. Ich glaube, jetzt im April lagen wir relativ stabil, wie im März auch bei, ich glaube, knapp über 2%.
Genau, irgendwas mit 2% war.
Genau, 2,2%. Ja. Im Prinzip da, wo wir hinwollen. Das heißt, es bleibt jetzt abzuwarten, was die EZB macht. Ja, ich weiß es nicht, vielleicht im Sommer, vielleicht im Herbst, ob wir da vielleicht nochmal wieder eine Anpassung des Leitzinsens bekommen, was dann ja früher oder später sich auch eben durchschlägt auf die Zinsen für Immobilien. Aber man kann auch sagen, wenn man jetzt mal ganz konkret sich Käufer und Verkäufer anguckt, aktuell am Markt, wir haben genug Käufer am Markt, die kaufen wollen und die das auch können. Das heißt, es gibt genug Leute, die ausreichendes Eigenkapital haben, um zu kaufen, die auch entscheidungswillig sind zu kaufen, die in der Vergangenheit, in der Hochphase entweder nicht kaufen konnten oder nicht kaufen wollten. Manche haben eben auch sehr aktiv gesagt, ganz ehrlich, da spiele ich nicht mit bei dem Zirkus. Andere hätten vielleicht gerne mitgespielt, konnten es aber einfach nicht, weil es auch einfach eine irre Geschwindigkeit war, in der, wir Makler reden gerne von Deals, Deals gemacht wurden. Da wurde bei der Besichtigung teilweise, bei der Erstbesichtigung gefühlt, das Haus verkauft und man musste manchen Interessenten sagen, es tut mir herzlich leid, aber das Haus ist schon weg. Die Zeiten sind jetzt vielleicht vorbei, würde ich behaupten, aber die Verkäufer, viele Verkäufer, nicht alle, aber viele realisieren auch diese Entwicklung, auch die preisliche Entwicklung. Immer wieder spannend zu hören, wenn Verkäufer sagen, ja, ich habe da mal vor 3 Jahren mir so eine Bewertung machen lassen von wem auch immer, Makler des Vertrauens, Bank oder sonst was. Ja, ich weiß, den Preis kriege ich heute nicht mehr. Ja, wahrscheinlich kriegst du den Preis heute tatsächlich nicht mehr. Aber ja, sowohl die Verkäufer als auch die Käufer, und ich glaube, die Käufer noch viel mehr, haben auch inzwischen einfach verstanden, was geht am Markt und was nicht geht. Gerade finde ich, die Käufer haben mittlerweile ein ganz gutes Gespür dafür, welche Immobilien sind zu teuer, welche sind gut eingepreist, welche Immobilien sind gut, welche weniger gut, weil viele ehrlicherweise auch schon viel gesehen haben. Also viele haben eben in dieser Phase der hohen Preise, der niedrigen Zinsen durchaus auch sich schon mit der Immobiliensuche beschäftigt, sind nicht zum Zuge gekommen, aus welchen Gründen auch immer, aber haben ein ganz gutes Gespür dafür, was man jetzt bekommt fürs Geld. Und ich kann für mich einfach nur sagen, dass dieses aktuelle Marktumfeld mir persönlich großen Spaß macht. Ich finde das cool. Ich stelle mich gerne dieser Herausforderung. Ja, man hört auch oft, die große Party ist ja im Prinzip vorbei für die Makler. Ich habe mal einen Makler gehört, der gesagt hat, das ist aktuell, oder das jetzt beruhigt sich ja alles schon wieder so ein bisschen, aber so dieser Boom, nachdem dann die Zinsen stark gestiegen sind und die Preise anfingen zu fallen, hat mal einer gesagt, es ist so ein bisschen wie, als wenn du auf der Party morgens um 5 das Licht anmachst. Und alle erstmal den Schlag kriegen und erwachen, so das große Erwachen für die Makler. Aber ich finde, aktuell, wie gesagt, finde ich es absolut handelbar. Es macht Spaß, man kann eigentlich ganz gut Geschäft machen, meine Meinung.
Was wird denn aktuell besonders oft gefragt? Also welche Immobilie wird bei dir besonders oft angefragt?
Ich denke, es ist doch im größten Teil das ganz klassische Eigenheim, also das ganz klassische Einfamilienhaus, wo wir Deutschen ja bekanntlich eh großer Fan von sind. Und das würde ich jetzt definitiv unterstreichen. Also 120 bis 150 Quadratmeter Wohnfläche, wenn jetzt die Leute wollen ja immer Zahlen hören, deswegen ja. Ich denke 120 bis 150, jetzt mag einer sagen, ich brauche 180, der andere braucht nur 100, aber so die Größenordnung. Man sieht aktuell relativ viele alte Häuser oder ältere Häuser, die auf den Markt kommen, das heißt 50er, 60er, 70er Jahre vom Bau her, das ist so die Generation, die gerade verkauft, vielleicht auch verkaufen muss. Das heißt, diese Immobilien werden verkauft und die Leute sind auch durchaus bereit, sich diesen Immobilien dann anzunehmen. Klar, da muss man im Zweifel noch ein bisschen was machen.
Genau, Sanierungsbedarf ist ja sicherlich da.
Absolut,
ne? Ja.
Absolut. Ja. Das haben diese Häuser, aber auch wenn man das vernünftig einpreist, kriegt man auch die verkauft. Klar, natürlich wollen auch gerne die Leute neue Häuser, das heißt Neubau oder Häuser, die wenig Jahre erst auf dem Buckel haben. Da ist das Angebot ehrlicherweise überschaubar zurzeit. Wenn man sich jetzt diese 50er, 60er Jahre Häuser anguckt, da sind viele Häuser dabei, die haben wirklich noch irre große Grundstücke. Mhm. Ja, also das heißt 700, 800 Quadratmeter kommt da oft vor. Wenn man sich heute die Neubaugebiete anguckt, da hat man fast
die Hälfte vielleicht so davon.
Ja, also da sind ja. Dann teilweise wirklich sehr, sehr kleine Grundstücke dabei. Und wenn man dann, ich weiß nicht, 900.000 Euro ausgibt und dafür 300 Quadratmeter Grundstück bekommt, dann tut das schon weh.
Das stimmt. Auf der anderen Seite muss man ja auch immer alles in Schuss halten, ne? Wenn man dann
genau.
so eine große Grundstücksfläche hat mit einem riesen Garten. Ne?
Absolut. Ja. Und das ist auch tatsächlich die Entwicklung, die ich sehe, dass viele Leute sagen, was will ich denn mit 800 Quadratmeter ja. Grundstück? Wenn ich hier meine 400, 500 Quadratmeter habe, bin ich damit vollkommen zufrieden. Der Garten ist groß genug, dass man mal den Hund rauslässt oder dass die Kinder ein bisschen spielen. Aber wir haben auch eben, wir verbringen eben nicht unsere gesamte Freizeit im Garten, weil es kaum in Schuss zu halten ist. Ein Keller, viele Neubauten haben keinen Keller mehr. Das heißt, auch ein Keller bei Altbauten wird geschätzt. Und was auch ganz interessant ist, das habe ich seit Corona, glaube ich, habe ich das mitbekommen, das hat sich so entwickelt seit Corona, sind tatsächlich Homeoffice-Räume. Also dass Leute bei der Immobiliensuche ganz explizit sagen, wir brauchen eins, teilweise zwei Räume als Büro. Also wirklich Homeoffice-Möglichkeit. Und wir reden dann nicht über, ich stelle ins Wohnzimmer in die Ecke einen Schreibtisch, sondern es wäre schon gut, wenn wir hier mindestens ein bis zwei Büroräume dabei haben. Ja, und das ist im Prinzip so, kann man eigentlich sagen, so das häufigste Gesuch, was ich aktuell bekomme. Und wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, ich denke, da sind einige Leute aktuell dabei, die das suchen, die aber auch wissen, was sie suchen und die sich dann auch entscheiden können, wenn das Richtige dabei ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man genau diese Kunden hat.
Jetzt kommt es ja in der Regel, ich sag mal, einmal im Leben vielleicht vor, vielleicht auch mal zweimal im Leben, dass man ein Haus kauft oder auch verkauft. Abgesehen davon, dass es ja immer auch eine Entscheidung ist, die man jetzt nicht unbedingt auf die Schnelle trifft, sondern die auch wohl überlegt werden will, geht es dabei ja auch wirklich auch um viel Geld. Du hast eben auch schon ein paar Preise genannt. Das heißt, dazu braucht es ja auch immer irgendwie Vertrauen zu dem Immobilienmakler. Wie schaffst du das denn bei deinen Kunden, dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen?
Ich würde sagen, dass tatsächlich das Thema Vertrauen ziemlich das erstmal das genau richtige Stichwort ist, aber auch das der ziemlich elementarste Bestandteil einer solchen Zusammenarbeit ist. Also Vertrauen ist in meinen Augen die unbedingte Grundlage einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Ich möchte, dass meine Kunden, die sich entscheiden, mit mir zusammenzuarbeiten, dass die absolut in mich vertrauen und auch in meine Arbeit vertrauen. Ansonsten können wir das ehrlicherweise gleich bleiben lassen. Ja. Da bin ich auch ganz offen und transparent. Man hat nichts davon, zusammenzuarbeiten, wenn man sich da nicht das gegenseitig zutraut, dass das hier das richtige Match, sag ich mal, für den Immobilienverkauf ist. Leider war die Maklerbranche generell hat leider einen sehr schlechten Ruf.
Ja, viele schwarze Schafe unterwegs.
Viele schwarze Schafe und deswegen muss ich gestehen, ist dieser schlechte Ruf meist auch gar nicht weit hergeholt. Also ich sag da ganz gerne, ich habe schon mit einigen Freunden, vielleicht hören Sie gerade zu, sehr vehement diskutiert tatsächlich über diesen Beruf und über diese Branche. Und ich sehe das auch total ein, ja, dass dieser Ruf schlecht ist, weil eben viele Marktteilnehmer da ja auch viel für tun, dass der Ruf schlecht ist und das dann eben zum Leidwesen vieler Kunden geht. Und deswegen ist für mich immer das Wichtigste, dass ich zu Anfang, wenn ich die Möglichkeit bekomme, mir eine Immobilie anzuschauen, wenn Leute mich kontaktieren und sagen, magst du mal vorbeikommen, vielleicht kommen wir da zusammen, ist mir immer sehr wichtig, den Menschen auf einer menschlichen Ebene erstmal zu begegnen. Das heißt, die Immobilie oder der Immobilienkontext ist da ehrlicherweise erstmal zweitrangig, sondern man muss erstmal verstehen, worum geht's denn hier? Also was sind denn die Beweggründe für den Verkauf? Mhm. Da gibt's ja viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und bevor man dann da gleich in Zahlen und irgendwelche baulichen, immobilienrechtlichen Themen einsteigt, ist es, glaube ich, immer erstmal ganz wichtig, die Leute abzuholen und den Leuten das Gefühl zu geben, dass man tatsächlich auch ein Interesse dran hat, zu verstehen, was ringsherum passiert. Man hört sich da sehr viele Geschichten an, man erfährt auch sehr viel über die Leute, das ist auch so ein Punkt. Deswegen ist das, glaube ich, vor allem wichtig, dass man sich vertraut, weil man, je nachdem wie lange so ein Prozess geht, so ein Vermarktungsprozess, kann das schon sein, dass, wenn ich jetzt deine Immobilie verkaufen würde, dann kann das sein, dass du für den Zeitraum der Vermarktung im Zweifel die meistgewählte Telefonnummer auf meinem Handy ja. bist, dass ich ja. dich mehr oder weniger auf der Kurzwahl habe, weil es einfach vielleicht viel Bedarf gibt, sich auszutauschen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, je nachdem, wie das läuft. Aber da ist, glaube ich, das Zauberwort an der Stelle definitiv zuhören. Also ein guter Makler hört zu, versteht, worum es den Leuten geht, geht auf das ein, was die Leute möchten, nimmt Rücksicht auch auf gewisse Punkte. Für viele Leute ist das eine hochemotionale Angelegenheit.
Total, ne? Vielleicht gerade, wenn man irgendwie sein Elternhaus verkauft ja. oder eben das Haus, in dem man auch ganz lange gelebt hat einfach dann. Ne?
Genau, richtig. Also klar gibt es Leute, die sagen, Herr Gogrewe, das ist mir herzlich egal, was hiermit passiert. Ich habe da keine Verbindung zu. Vielleicht war es nur ein Investitionsobjekt, womit man nichts verbindet. Andere Leute verkaufen die Immobilien, in denen sie aufgewachsen sind, mhm. in denen sie lange gelebt haben. Und deswegen predige ich da immer auch so ein bisschen meine eigenen Eigenschaften. Ich habe mich natürlich im Zuge meiner Selbstständigkeit, meiner Gründung auch mit meinen eigenen Werten beschäftigt. Was ist mir wichtig? Was sind vielleicht auch Eigenschaften, die ich verkörpern kann beim Kunden? Und da habe ich mir so die drei Schlagwörter ehrlich, empathisch, verbindlich auf die Fahne geschrieben. Das ist das, was ich möchte, was meine Kunden von mir erwarten können, dass ich eine verbindliche Arbeit leiste, dass sie sich darauf verlassen können, was ich sage, dass ich zu meinem Wort stehe, dass ich die Wahrheit sage. Und dass ich eben empathisch bin und ja mich, wie eingangs erklärt, auch auf die jeweilige Situation der Leute einstellen kann. Mhm. Und ich denke, wenn man das hinbekommt als Makler, dann hat man da eine ganz gute Ebene und dann kriegt man so einen Immobilienverkauf in der Regel auch ganz gut abgewickelt.
Mhm. Immobilienverkauf ist schon mal das gute Stichwort für die nächste Frage. Wenn du eine Immobilie verkaufen möchtest, musst du ja auch erstmal einen Preis festlegen.
Genau.
Wie machst du das? Anhand welcher Faktoren legst du da den passenden Preis fest?
Ja, also es gibt im Wesentlichen drei Faktoren bei der Immobilienbewertung. Das ist zum einen die Lage und die Lage.
Ja.
das ist so der klassische.
Wie das immer so schön heißt.
Ja, genau. Das ist so der klassische Spruch der Makler. Ist was dran durchaus, weil man ja schon sagen muss, dass die Lage im Prinzip das Entscheidende ist. Also ich kaufe, das ist auch so ein Missverständnis, man kauft ja im Prinzip nicht wirklich eine Immobilie, sondern man kauft ja ein Grundstück, dessen Bestandteil dann eine Immobilie ist. Ich kann jetzt die Immobilie abreißen am morgigen Tage, dann habe ich aber immer noch dieselbe Lage, dasselbe Grundstück. Und deswegen ist ein großer Faktor sicherlich die Lage der Immobilie, ganz klar. Lage / Grundstück. Dann haben wir natürlich auch noch das Thema Zustand, Ausstattung bzw. Renovierungsmaßnahmen. Auch ein großer Punkt. Muss ich das Haus erst noch in Schuss setzen? Ist es vielleicht schon in Schuss gesetzt? Ich denke, ein guter Makler kann da auch beurteilen, was kostet ein Dach, was kosten die Fenster, wenigstens grob, dass man da grob eine Einschätzung hat und das dann eben entsprechend auch vernünftig mit einpreisen. Und dann ist ehrlicherweise auch ein großer Faktor meiner Meinung nach auch immer eine persönliche Note oder die Erfahrung des Maklers, die auch mit reinspielt in so eine Bewertung. Es gibt eben gewisse Lagen, gewisse Gegenden. In Großstädten sind es teilweise Straßenzüge, vielleicht auch der vordere Teil, der hintere Teil der Straße, wo man sagt, ich kann aus Erfahrung sagen, dass wir hier in dieser Straße mehr bekommen als eine Straße weiter. Das ist hier einfach eine sehr beliebte Straße. Ja. Die Leute wissen ganz genau, wenn hier was frei wird, dann werden die kaufen wollen, dann werden die zuschlagen. Wir sind hier im hinteren Teil weniger nah dran als an der Hauptstraße, deswegen kriegen wir hier vielleicht mehr. Das mag sich jetzt für viele ein bisschen befremdlich anhören, so nach dem Motto, naja, also jetzt aufgrund der Straße, aber das ist tatsächlich so. Also ich erinnere mich da sehr gut, als in Frankfurt, als ich da, das habe ich, anfangs klang das für mich auch komisch, aber wenn man damit mit sehr erfahrenen Maklerinnen und Maklern gesprochen hat, die konnten einem auch ziemlich genau sagen, wenn die Wohnung im 5. Stock ist, alles ist wunderbar, die hat aber keinen Lift, dann konnten viele von denen schon sagen, da kriegen wir nur Quadratmeterpreis XY, da brauchen wir nicht, weiß ich nicht, X dran schreiben, wird nicht funktionieren, die Wohnung hat keinen Aufzug. Wenn sie einen Aufzug hätte, würden wir auch die Summe kriegen, hat sie aber nicht, deswegen nur so viel. Und ich denke, wenn man da die notwendige Erfahrung hat als Makler, dann kann das einen sehr großen Einfluss nehmen. Ist natürlich sehr subjektiv, diese Wahrnehmung oder diese Einschätzung, aber das ist ja meiner Meinung nach auch genau das, was man sich von dem Makler erwartet. Viele fragen ja immer nach dem Mehrwert eines Maklers, aber ja, ich glaube, der Mehrwert eines guten Maklers liegt ehrlicherweise auch genau darin, den Markt eben gut zu kennen.
Genau, die Erfahrung zu haben.
Genau, die Erfahrung zu haben, zu wissen, was geht und was geht nicht. Da mag man auch nicht immer recht behalten. Es gibt den Spruch, jeden Tag steht ein Dummer auf. Ja, das, ja. Und deswegen sind in der Vergangenheit verrückte Preise bezahlt worden für Immobilien, die es oft wahrscheinlich nicht wert waren. Und dann gibt es natürlich dann immer Eigentümer, die sagen, naja, habe ich doch gesagt, dass das funktioniert.
Ja.
Aber trotzdem, also um das abzuschließen, Lage, Ausstattung und dann eben auch persönliche Note des Maklers, sicherlich auch immer nochmal das Marktumfeld, wo sind wir jetzt hier gerade, Zuzug, Wegzug, ne? Alles sicherlich so Punkte, aber ja, das ist es im Wesentlichen.
Okay, was machst du denn, wenn sich dein Kunde selbst schon einen Preis in den Kopf gesetzt hat, der viel höher ist als der, den du für realistisch hältst?
Das kommt oft vor.
Ja.
Das kann man mal dazu sagen. Ich erlebe selten, dass meine preisliche Einschätzung viel höher ist als die, die sich der Kunde vorgestellt hat. Ja, tatsächlich. Ich glaube, dass in der aktuellen Marktphase die Preisfindung wichtiger ist denn je. In der Vergangenheit hatte man so ein bisschen das Gefühl, es wird sowieso verkauft, egal was ich dran schreibe, kann auch viel zu hoch sein, irgendwer wird schon kaufen. Aber ich denke, eine realistische preisliche Einschätzung ist tatsächlich der Grundstein für eine erfolgreiche und zügige Abwicklung. Also viele Leute haben kein Gefühl dafür, gar nicht böse gemeint, kann ich total verstehen, dafür, wie lange das dauert. Aber wenn die preisliche oder die Preisfindung gut war oder die preisliche Einschätzung realistisch ist, dann kann eine Immobilie theoretisch innerhalb von wenigen Wochen verkauft werden. Das sage ich dann auch vielen Eigentümern. Ihr habt euch jetzt jahrelang Gedanken gemacht darüber, ob ihr diesen Schritt gehen wollt. Jetzt geht ihr diesen Schritt. Jetzt stellt euch aber auch darauf ein, dass eventuell, ist nicht in Stein gemeißelt, ich weiß es nicht, aber eventuell wird das Haus morgen zum Verkauf angeboten und irgendwer sagt, Jackpot, das ist genau die Immobilie, die ich haben möchte. Und dieserjenige schlägt sofort zu. Und dann kann das eben sehr schnell gehen. Wie gesagt, wenn die preisliche Einschätzung gut ist. Wenn jetzt die Diskrepanz zu groß ist zwischen dem, was meine Meinung ist, meine Einschätzung ist und dem, was sich ein Eigentümer vorstellt, fahre ich da ehrlicherweise als Makler eine klare Linie und sage, dann kommen wir da nicht zusammen. Also ich sehe den Mehrwert nicht, mir jede Immobilie um jeden Preis ins Schaufenster zu hängen. Hat man nicht viel von. Ich weiß, es gibt Makler, die sagen erstmal, ach egal, ja. Wir holen es erstmal rein und dann können wir ja immer noch mal gucken. Aber wenn man sich jetzt mal den aktuellen Markt anguckt, sind viele Immobilien gerade am Markt, die lange am Markt sind, die noch nicht verkauft wurden. Und dann ist die Antwort meistens relativ einfach. Ich bin letztens mal bei der Post angesprochen worden von jemandem, der gesagt hat, Herr Gogrewe, wenn wir uns mal jetzt gerade die Immobilie angucken, die so im Internet stehen, ist er schwerst verkäuflich, weil eben viel zu teuer. Und meine Meinung ist, die Kunden sehen das sehr genau. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Die wirklich aktiven Suchkunden, die Leute, die wirklich gerade am Markt unterwegs sind, nicht weil sie am Wochenende nichts zu tun haben und besichtigen wollen, sondern weil sie ernsthaft sich damit auseinandersetzen, Immobilie zu kaufen. Die sehen, diese Preise und wissen sofort, da brauche ich nicht anzufragen oder da gehe ich gar nicht drauf ein, weil das wird nicht verkauft werden zu diesem Preis. Der Preis wird sinken. Und wenn der Preis an einer gewissen Stelle ist, dann kann ich immer noch zuschlagen oder mich immer noch damit auseinandersetzen. Es gibt da so ein ganz schönes Stichwort oder so ein ganz lustiges Wort, das ist die sogenannte Salamitaktik.
Ja, okay.
Die Maklerinnen und Makler, die vielleicht gerade zuhören, die kennen diesen Begriff sicherlich gut. Wenn eine Immobilie zu lange am Markt ist, sagt man auch gerne, diese Immobilie verbrennt am Markt. Die Sau wird durchs Dorf getrieben, kann man auch sagen. Und die Salamitaktik ist dann, die Immobilie ist 380 wert, aber wir können ja mal mit 500 anfangen. Dann steht die Immobilie für 500.000 Euro im Internet und nach 2 Wochen oder nach 4 Wochen oder 6 Wochen fängt man dann das erste Mal an, dann so scheibchenweise, wie der Metzger, der die Salami schneidet, diesen Preis runter zu schnibbeln. Mhm. Und von 500 auf 480, von 480 auf 460. Und dann geht das so schön scheibchenweise und alle, die das Objekt bei ImmoScout oder wo auch immer favorisiert haben. Ja,
die kriegen das dann mit, ne?
Die kriegen das dann mit und die gucken sich das muntere Treiben dann an und lachen sich wahrscheinlich tot und sagen, naja, habe ich doch gleich gesagt. Auch dazu gibt's natürlich dann Statistiken und statistisch betrachtet fällt dann auch, macht aber auch meiner Meinung nach Sinn, der Erlös bei diesen Immobilien unterm Strich dann deutlich geringer aus, als wenn man einfach von vornherein mit einem realistischen Preis an die Sache gegangen ist. Deswegen bin ich da auch durchaus bereit, meinerseits Absagen zu verteilen. Ja, klar, ein Immobilienmakler kann nur dann Geschäft machen, wenn er Immobilien hat, die er verkaufen kann. Aber eben nur, wenn er Immobilien hat, die er verkaufen kann. Und klar, ich kann keine Immobilie verkaufen, die einfach viel zu teuer ist. Und deswegen, wie gerade schon gesagt, ist es meiner Meinung nach aktuell wichtiger denn je, da preislich von vornherein realistisch, einigermaßen realistisch unterwegs.
Und das macht ja auch eine Immobilie auch nicht unbedingt besser, ne? Wenn sie ewig zum Verkauf steht und auch ewig dann unter leer steht.
Genau.
Ne? Also im das Wert hilft der steigt sie dann auch nicht unbedingt.
Nee. Nein, definitiv nicht.
Mhm. Wie viel Verhandlungsspielraum räumst du dir denn ein?
Schwer zu sagen. Also da jetzt eine Zahl zu sagen, dass ich pauschal X ansetze, dann werden alle jetzt in meine Angebote gehen und sagen, ach guck mal, da sind 10% drin. Das kann man schwer sagen. Das ist gar nicht immer notwendig. Also es ist nicht immer Verhandlungsspielraum notwendig.
Okay.
Manche Immobilien werden auch einige ohne zu handeln gleich verkauft zu dem Preis. Kommt immer auch drauf an, wie der Verkäufer das so sieht oder möchte, was das für ein Objekt ist. Aber grundsätzlich bekommt jeder Eigentümer, mit dem ich zusammenarbeite, von mir schon eine Preisspanne genannt. Also ich sage ihm nicht, das ist der Preis, sondern ich sage ihm, ich sehe das Objekt in einer Range zwischen X und Y, nicht zu vergleichen mit den Ranges, die man im Internet bekommt, wenn man auf dieses in 3 Minuten zu ihrer Immobilienbewertung klickt, dann steht da meistens zwischen 380 und 590.
Ja, super.
Können die meisten nicht viel mit anfangen. Nee. Deswegen, das muss schon eine anständige Einschätzung sein. Und ja, im Zweifel setzt man dann natürlich bei der Spanne irgendwie eher oben an, hat dann vielleicht noch ein bisschen Luft, das ist ja auch den meisten Beteiligten klar. Aber man muss auch dazu sagen, es ist nicht immer so. Also nicht jede Immobilie, die im Netz steht, wird für den Preis verkauft, zu dem sie im Netz steht. Es ist ein Angebotspreis. Aber es werden durchaus Immobilien für den Preis verkauft. Das heißt, nicht immer ist Spielraum im Preis dann tatsächlich drin. Ne?
Mhm. Gibt es denn Immobilien, die generell schwerer zu verkaufen sind als andere?
Sicherlich. Also man spricht ganz gerne vom sogenannten Brot- und Butter-Geschäft beziehungsweise vom Brot- und Butter-Objekt. Das sind einfach diese klassischen gängigen Immobilien, die einfach zu verkaufen sind. Ne? Also ein Einfamilienhaus aus 2020, was super in Schuss ist, habe ich auf Anhieb 20 Familien, die das gerne machen wollen. Es gibt aber natürlich auch Immobilien, die in welcher Weise auch immer vielleicht eine besondere Historie oder eine besondere Geschichte haben, vielleicht historisch vorbelastet sind. Beispiel dazu, ich habe mal eine Immobilienvermarktung erlebt von einer Wohnung, die gehörte jemandem, der war zu dem Zeitpunkt, als die Wohnung verkauft wurde und die Wohnung musste auch genau deshalb verkauft werden, war der gerade in eine ziemlich unschöne Sache verstrickt. Das ist ein Gastronom, der irgendwie angeklagt war. Er soll ja ein schweres Verbrechen begangen haben, riesig in der Presse. Und die Wohnung ist zu dem Zeitpunkt verkauft worden. Und das haben viele Leute sehr schnell mitbekommen und die Wohnung ist Ewigkeiten nicht verkauft worden, weil eben viele gesagt haben, ich will doch nicht in einer Wohnung wohnen, ich will doch nicht in eine Wohnung ziehen, wo jemand gelebt hat, der gerade beschuldigt wird, ein schwerwiegendes Verbrechen, ich will gar nicht darauf eingehen, was es war, aber ein schwerwiegendes Verbrechen begangen zu haben. Es ist mal ein Haus verkauft worden, es war, glaube ich, eine ehemalige Zentrale von der Gestapo. Auch sowas ist ein Punkt, wo viele Leute sagen, will ich nichts mit zu tun haben.
Also ein bisschen das Image von so einer Immobilie spielt ja, da irgendwie dann auch mit.
Total. Ja. Auch da als Makler immer so ein bisschen die Frage, sage ich das jetzt dem Kunden, sage ich es dem Kunden nicht? Muss man, glaube ich, für sich als Makler grundsätzlich entscheiden, ob man das machen will. Viele Leute fragen aber auch, was waren hier vorher oder wir hatten hier so gelebt. Es gibt aber auch deutlich undramatischere, normale Beispiele. Zum Beispiel jetzt hier in der Region, wo ein Einfamilienhaus, ja, ich sag mal, sich im Bereich von mehreren hunderttausend Euro bewegt, aber eher weniger im Bereich von, ich sag jetzt mal, 2 bis 3 Millionen plus bewegt, ist es natürlich auch nicht einfach, diese besonders hochwertigen Immobilien zu verkaufen. Ja, auf jeden Topf passt irgendwie ein Deckel und im Zweifel findet man dann auch wen. Aber wenn man sich mal anschaut, es werden hier gerade in der Region ein paar Immobilien verkauft hier im Kreis, die sehr, sehr hochpreisig sind, die sehr individuell auch sind. Und natürlich möchte dann der Verkäufer oder die Verkäuferin entsprechend auch den Preis dafür haben. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber es ist eben nicht so einfach im aktuellen Umfeld. Und an
Zielgruppe ist auch kleiner.
Genau,
ne?
Genau. Es ist eine ganz klassische Frage von, wer ist die Zielgruppe dafür? Ja. Und wenn die Zielgruppe eben nicht groß ist, dann kann das tatsächlich auch mal länger dauern.
Ja, damit steuern wir schon so ein bisschen auf das Ende unseres Gesprächs zu. Du hast ja jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche. Was war denn so deine ungewöhnlichste oder vielleicht auch skurrilste Immobilie, die du verkauft hast?
Also eine skurrile Immobilie habe ich wahrscheinlich noch nicht verkauft. Ich habe mal eine Zeit lang, ich sprach vorhin davon, ich habe einen kleinen Schlenker gemacht in meiner Vita. Ich habe eine Zeit lang mal Pflegeheime verkauft. Das mag jetzt für viele vielleicht etwas ungewöhnlich klingen. Ja, tatsächlich ganz klassische stationäre Alten- und Pflegeheime. Nicht diese Pflegeapartments, wo ja gerne mit als vermeintlich attraktive Kapitalanlage geworben wird, sondern ganz klassische Pflegeheime, wo man die Oma oder den Opa unterbringt. Das war schon mal nochmal was anderes. Das ist für viele Leute nicht so greifbar. Wie lange habe ich es gemacht? Irgendwie 2 Jahre oder was? Habe ich das mal gemacht. Aber ehrlicherweise sind meistens die Kunden eher das Skurrile oder das, was dann skurril an so einer Sache ist. Man trifft da sehr viele interessante und spannende Persönlichkeiten. Das kann man auch ganz klar sagen. Ich habe schon mit irgendwelchen DAX-Vorständen besichtigt und, weiß ich nicht, TV-Moderatoren, Fußballer. Also da laufen einem interessante Leute über den Weg. Das auf jeden Fall. Aber die Immobilien an sich waren jetzt wahrscheinlich nicht besonders skurril.
Okay,
ich nutze aber tatsächlich den Moment, hatte ja eingangs gesagt, ich habe auch noch einen eigenen Podcast mit einem meiner besten Freunde und auch Immobilienmakler Marvin Mikosch zusammen. Das ist der sogenannte Makler-Stammtisch. Und wer jetzt sagt, oh, das klingt ja alles nicht so schlecht hier, die Anekdoten sind lustig, die Anekdoten sind spannend, dann tatsächlich auch ganz gerne mal bei Spotify.
Gerne mal reinhören.
In den Makler-Stammtisch.
Nachdem man diese Folge gehört hat.
Nachdem man diese Folge hier gehört hat, richtig, ja.
Ja, damit sind wir jetzt schon wirklich am Ende des Podcasts hier angekommen. Zum Schluss möchte ich dir noch 2 Fragen stellen, die wir allen unseren Gästen hier im Wirtschaftsschnack stellen. Gerne. Zum einen, was verbindest du mit dem Kreis Steinfurt?
Heimat, definitiv Heimat. Meine Familie, meine besten Freunde, meine allerbesten Freunde kommen im Prinzip alle von hier. Und auch in der Zeit, wo ich nicht hier war, war es immer so, wie nach Hause zu kommen. Deswegen das Stich- oder Schlagwort ist an dieser Stelle sicher Heimat, ja.
Und die 2. Frage, was motiviert dich in deinem Job?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, es ist zum einen sicherlich die Anerkennung und der Dank der Kunden, den man bekommt für gute Arbeit, für getane Arbeit. Natürlich auch, dass jeden Tag irgendwie zu versuchen, das Beste aus sich selbst rauszuholen, sich da jeden Tag neuen Herausforderungen zu stellen und im Sinne der Kunden das Beste liefern zu wollen, sich selber natürlich auch weiterentwickeln zu wollen, aber ehrlicherweise auch Geld als Lohn für getane Arbeit. Also klar, ich glaube, so fair muss man an der Stelle auch sein. Ich mache das sicherlich auch nicht aus Nächstenliebe, sondern natürlich auch dafür, um Geld zu verdienen. So sieht das aus. Ja.
Alles klar. Gut, ja, dann vielen Dank, Luke, für deine Zeit und für das Gespräch. Und
vielen lieben Dank.
Ja.
Hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Mir auch.
Alles
Weiterhin
klar.
Alles Gute. Bis dann.
Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Der Wirtschaftsschnack ist eine Produktion von Wirtschaft aktuell. Alle Folgen gibt es überall da zu hören, wo es Podcasts gibt. Damit Sie keine Folge verpassen, folgen Sie uns gerne auf diesem Kanal oder aktivieren Sie die Glocke. Wir freuen uns auf Ihr Feedback auf Social Media oder per E-Mail an redaktion@wirtschaft-aktuell.de.